Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Deswegen am Ende der Predigt wird klarer, warum ich den Titel so gewählt habe. Entstanden ist es eigentlich aus einem Gespräch oder aus Gespräch mit David McAnulty. Der war ja letztes Wochenende hier und wir haben uns Dienstagabend noch mit unserer Leitergruppe zusammengesetzt und haben ihn mal gefragt, Mensch, was war denn so dein Eindruck, was hast du denn Input für uns, hast du Gedanken für uns, hast du Ideen? Und dann sagt er, ja, er hat mit total vielen Geschwistern geredet und hat, glaube ich, so gut wie allen auch die Frage gestellt, Mensch, was denkt ihr über die Gemeinde, wie fühlt ihr euch, was seht ihr, was meint ihr? Und das war natürlich interessant, das mal zu hören. Und es war sehr inspirierend. Die meisten haben gesagt, dass sie sehr ermutigt sind, die Richtung der Gemeinde teilen, dass sie sich einbringen können. Es war so sehr, sehr inspirierend und haben auch darüber gesprochen. Hat er uns gefragt, was wir an der Gemeinde denken, was ist eine Stärke der Gemeinde? Und wo sehen wir so, das sind Herausforderungen. Hat jeden Einzelnen so gefragt. Und das ist auch das, was sehr inspirierend zu hören. Weil ich glaube, ist wirklich eine unglaubliche Eigeninitiative entstanden in unserer Gemeinde. Das ist total inspirierend. Allein diese Initiative 2006, also wie wir mehr und mehr lernen, unsere Gaben zu nehmen und die einzubringen und mit denen was zu machen. Das ist sehr, sehr, sehr inspirierend. Was ja auch sehr inspirierend ist zum Beispiel, ich denke, die Situation gerade von Bernhard und von Edith. Ich glaube, wir sind als Gemeinde zusammengerutscht, zusammengewachsen und wir haben durch diese Schwierigkeit, durch die Herausforderung, durch eine Krankheit zu gehen, das Gefühl, wir haben mehr gelernt zu dienen. Also Bernhard hat sich das sehr, sehr unterstützt gefühlt. Für mich war es inspirierend, Bernhard zu sehen, mit welchem Glauben er mit seiner Krankheit umgeht, das hat uns gestärkt. Aber auch wir als Gemeinde zusammenrücken, wie viel gebetet wurde, sehr, 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 sehr inspirierend. Und dann haben wir in unserer Leitergruppe ein bisschen über unsere Sonderkollekte geredet, über unsere finanzielle Situation. Und es war so ein bisschen so, ja, und wir müssen also vorsichtig alle und wir wollen niemanden manipulieren und wir müssen aufpassen, wie wir das sagen und so weiter und so weiter. Alle möglichen Gedanken hatten wir. Und dann hat er uns ein bisschen gestoppt sozusagen. Und das war sehr interessant, was er dann meinte. Warum seid ihr so zurückhaltend? Warum seid ihr so vorsichtig? Will einer von euch manipulieren? Nee, keiner will von uns manipulieren. Das kommt uns gar nicht in den Sinn. Aber wir merken doch, dass uns die Vergangenheit noch prägt, wie wir mit Dingen umgehen. Dass es uns Glauben raubt. Oder dass wir nicht aus dem Glauben Dinge betrachten, sondern mehr aus der Sache so, ja Mensch, wie könnte es werden, wie könnten Leute reagieren, was könnte es sein? Aus einem guten Herzen. Aber dass der Glaube, dass wir Glauben brauchen. Und das war sehr, sehr inspirierend. Zum einen, dass er uns so gesagt hat, Mensch, hey, ihr wollt es doch gar nicht. Seid doch, wer ihr seid. Und lasst euch nicht so von der Vergangenheit leiten und prägen, sondern seid, wer ihr seid. Und das andere, was sehr inspirierend, hat er Bibelstellen genommen und hat eine gesagt, Mensch, eine im Johannes, ich glaube 20 oder 21 war es, wo die Apostel zusammensitzen und in einem Raum sich abgeschlossen haben, Jesus ist tot und sie warten ab und sie schauen. Er hat gesagt, Mensch, ihr sitzt nicht und schaut und wartet ab, sondern ihr tut ja was, das ist nicht der Punkt. Aber dann ist der nächste Stelle gegangen, Apostelgeschichte Kapitel 6, wo Petrus vom Hohen Rat steht. Und die sagen, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Und ein Satz, der hat mich getroffen, sehr, sehr inspiriert und so mir so, ja, stimmt eigentlich. Genau so ist es eigentlich. Dann hat er gesagt, hey, we are the church of the resurrected. Wir sind die Gemeinde des Auferstandenen. Und der Satz hat mich die Woche sehr, sehr beschäftigt und auch sehr, sehr inspiriert, weil es gibt eine andere Perspektive, wenn Christus auferstanden ist. Und wenn ich aus dem Glauben an die Auferstehung lebe, und aus dem Glauben an die Auferstehung Dinge betrachte. Schlag mit mir auf in Lukas Kapitel 24. Das macht einen großen Unterschied. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Das hat mich persönlich die Woche sehr, sehr motiviert und inspiriert. Lukas Kapitel 24. Die Emmausjünger. Vers 13. Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hat. Und während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, die ihr da auf dem Weg miteinander redet? Hey, finde ich schon klasse, wie Jesus, wie mutig der so, ja, ab in die Herzen mal rein. Da blieben sie traurig stehen. Und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, ja was denn? Sie antworten ihm, das mit Jesus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Da unser Hohepriester und Führer haben ihn zum Tode verurteilt und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seit das alles geschehen ist. Aber nicht nur das. Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und er hätte ihnen gesagt, er lebe. Einige von ihnen gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihm selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, ja, begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt euch, das alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen am Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, nahm das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf, sie erkannten ihn, denn sie sahen, dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss. Und in derselben Stunde brachen sie auf, kehrten nach Jerusalem zurück. Sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt und diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden. Er ist dem Simon erschienen und da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt hatten, wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Eine bekannte Stelle. Hier die Emmaus-Jünger, hoffnungslos. Verwirrt. Sie haben irgendwie keine richtige Perspektive. Und was sehr interessant ist, eigentlich wissen sie schon um die Auferstehung. Ein Engel hat ihnen gesagt, Christus ist auferstanden. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Sie wussten, dass einige zum Grab gegangen sind und es genauso vorgefunden hatten, wie sie es gehört hatten. So, sie wussten eigentlich schon von der Auferstehung, aber es hat in ihnen, da war noch eine Bremse da. Das Wissen allein, das hat sie irgendwie nicht, das hat ihnen die Augen nach oben gehoben. Da war so eine Perspektivenlosigkeit. Was machen sie? Verbringen Zeit mit Jesus. Oder er verbringt Zeit mit ihnen. Sie wussten nicht, dass Jesus war. Er hat sich bei ihnen eingeladen. Verbringen Zeit mit Jesus. Und in dem Moment, wo das Brot bricht, gehen ihnen die Augen auf. Und sie begreifen, wow, Jesus ist wirklich auferstanden. Und es ist sehr interessant, sofort ändert es ihre Perspektive. In dem Moment, wo sie glauben, wirklich glauben, nicht wissen, sondern glauben, dass Jesus auferstanden ist, ändert es ihre Perspektive. Das heißt, ihr brannte uns nicht das Herz. Und die rennen los und pilgern wieder zurück. Ihre Perspektive ist vollkommen verändert. In dem Moment, wo sie erkannt haben, Jesus ist wirklich auferstanden. Der lebt wirklich. Und ich glaube, wir können uns ja schon ein bisschen mit identifizieren mit denen. Wir glauben, wer glaubt von uns nicht an die Auferstehung? Wir glauben alle an die Auferstehung. Aber die ist manchmal nicht präsent für uns. Wir wissen um die Auferstehung, aber die Vergangenheit, die Sorgen, die Probleme, die prägen unser Leben. Das war auch interessant, das war David ein bisschen aufgefallen, dass alle sehr, sehr motiviert sind oder sehr motiviert sind, beziehungsweise auch sagen, Mensch, wow, es läuft eigentlich ganz gut. Aber auf der anderen Seite doch, dass wir neigen, so ein bisschen problemorientiert zu denken. Und er hat so ein bisschen gesagt, das ist nur sein Eindruck, er ist nicht hier die Einsicht über alles. Aber er meinte so, das ist so ein bisschen der deutsche Charakter. So wie wir sind, auch sehr von unserer Vergangenheit geprägt. Es ist interessant, jetzt wird mit Fahnen gewedelt und ich finde es toll, ehrlich gesagt. Ich finde es toll, dass die Deutschen echt sich stolz sind auf ihr Land, stolz sind auf die Weltmeisterschaft. Ich finde es super, wie die ihre Mannschaft unterstützen. Ich bin kein Fußballfreak, aber jetzt im Moment bin ich total begeistert. Meine Frau guckt jedes Fußballspiel, auch total begeistert. Und ich finde es klasse und gleich kommen mir die Mahne auf. Vorsicht, Vorsicht, unsere Vergangenheit. So sind wir bremsen uns gleich. Das prägt auch unser Leben als Christen, glaube ich, dass uns das prägt. Aber wir sollen uns nicht prägen lassen von dem, wie wir als Deutsche sind, sondern auch nicht prägen lassen von dem, was die Gesellschaft sagt. Der Auferstandene soll uns prägen. Der Auferstandene, Jesus Christus, soll uns prägen. Ich meine, was für einen anderen Blick kriegen unsere Schwierigkeiten, die wir alle haben, wenn der Auferstandene Teil deines Lebens ist? Wie sieht dein Leben im Licht der Auferstehung aus? Deine Perspektive? Ich war letzte Woche auf einer Beerdigung. Die Mutter von der Annette ist ja gestorben. Ich habe mich gebeten, ob ich die Urnenbeisetzung was machen könnte. Und das war natürlich traurig für Annette. Das hat mir auch echt leid getan. Auf der anderen Seite, ich bin vorher über den Friedhof gegangen und ich bin da durchgelaufen und habe gedacht, ja, das ist Realität und das ist hart, aber weißt du was? Ich komme in den Himmel. Christus, du bist auferstanden. Und am Grab stehen habe ich gedacht, hey, das ist nicht alles. Es geht nachher weiter. Es sind keine 50, 60, 70 Jahre und dann ist es vorbei. Es geht weiter. Und was für eine andere Perspektive haben wir als Jünger Jesu? In dem Moment, wo wir durch die Brille der Auferstehung schauen. Was für eine andere Perspektive. Über Leid, über Schmerz. Ich bewundere Bernhard, ich bewundere Edith, ich bewundere all die Kranken, ich bewundere dich, Sabine, bewundere Felix, wie die mit ihrer Krankheit umgehen. Die haben schwierige Zeiten, aber ich spüre Glauben in euch. Ich spüre eine Zuversicht. Da ist ein Gott und es gibt eine Auferstehung. Das ist inspirierend, das motiviert mich enorm. Wie sieht dein Leben aus? Auch wenn du mal an die Auferstehung denkst, es gibt auch eine Perspektive nach vorne. Wie ist dein Leben als Christ in 5 Jahren? Hast du mal drüber nachgedacht? Wir verharren manchmal, mir geht es so, wir verharren manchmal so im Status quo und gucken, dass wir irgendwie so reagieren oder ja, komm, wir machen so tägliches Leben und es geht so dahin und es trocknet so ein bisschen aus, aber ja, okay, es geht so dahin. Aber in dem Moment, wo du auf die Auferstehung schaust oder mir überlegst, Mensch, wie soll denn mein Leben in 5 Jahren aussehen? Wie soll meine Familie in 5 Jahren aussehen? Wie sieht die Gemeinde aus im Licht des Auferstandenen in 5 Jahren? Ich möchte uns mal motivieren zu träumen, nachzudenken, Visionen aufzubauen. Was ist deine Vision für unsere Gemeinde? Die Gemeinde des Auferstandenen. Wie sieht eine Gemeinde aus, wenn wir aus der Perspektive schauen? In den nächsten 2 Jahren, in den nächsten 5 Jahren, in den nächsten 10 Jahren? Wenn ich an meine Kinder denke, ein Henny, der sitzt da, 5 Jahre. Wie soll in 10 Jahren für ihn die Gemeinde sein? Das motiviert mich, mir das zu überlegen. In 20 Jahren, was für eine Gemeinde will ich mal übergeben, sozusagen? Wo soll er Gott kennenlernen? Wie soll er Gott kennenlernen in 10 Jahren? Der soll einen anderen Gott kennenlernen, als ich, womit ich aufgewachsen bin. Liebevoll, der soll einen gnädigen Gott kennenlernen, einen barmherzigen Gott, einen heiligen Gott, einen allmächtigen Gott, einen Gott, der immer auf seiner Seite ist. Und wir sind es, die das prägen für die nächste Generation. Und das ist inspirierend, das motiviert mich. Wir dürfen das prägen für die nächste Generation. Und manchmal brauchen wir jemanden, und für mich war das so, dass Gott gerade mal so ein David vorbeifliegt, der immer den Blick mal ein bisschen hochhebt. Das schau mal aus der Sicht des Auferstandenen. Wir haben vor ein paar Monaten, war das mal so eine Zeichnung, die Vision einer lebendigen Gemeinde, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, vernetzte Beziehungen untereinander. Und es ist inspirierend, wir wachsen. Wir kommen, ich habe meinen Eindruck, mein Gespräch, von dem ich mitgebe, wir wachsen da mehr hin. Die ganzen Initiativen, die da entstanden sind, sehr, 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 sehr inspiriert. Ich glaube, es ist gut, sich mal konkrete Visionen zu machen. Konkrete Visionen helfen, konkretere Schritte zu machen, wie ich denn weiterkomme. Und nicht im Status quo zu verharren. Die helfen. Ganz praktisches Beispiel. Ich habe im Handy immer abends immer Bibel gelesen. Ja, und ja, okay, wollen Bibel lesen, das ist echt so, muss ich ehrlich sagen, das ist trocken geworden. Ich habe ihm das vorgelesen, habe ihm Fragen gestellt. Mensch, was hast du denn gelernt? Und er so, weiß ich nicht. Und das ging dann so mehrere Tage und er mir so, Mensch, hey, du musst doch wissen, was wir gelesen haben und so weiter. Und es war ziemlich trocken. Und auch für ihn trocken, kann ich auch verstehen, warum er sich denkt, weiß ich nicht, was da drin war. Aber es hat mir geholfen, darüber nachzudenken, was will ich denn eigentlich? Eigentlich möchte ich, er soll mal Jesus kennenlernen. Das will ich. Er soll Jesus kennenlernen als Freund, der bei ihm ist, der mit ihm ist, der ihn liebt, der für ihn da ist, den er lieben lernt, den er dienen lernt. Und habe über Handy nachgedacht und merke, er ist eigentlich ein Typ, er ist ein künstlerischer Typ. Er ist ein Typ, der dauernd Energien hat, der künstlerisch ist, der träumen kann. Und der braucht was anderes als trockene Bibelvorlese. Und da habe ich in irgendeinem Buch gelesen, es gibt irgendwo so ein Buch über Kasperl, mit Kasperl Theatergeschichten erzählen. Da dachte ich, mei, das kann man mit, müssen wir mit der Bibel auch machen können. Seitdem haben wir so einen kleinen König und eine Prinzessin und die erzählt die Geschichte. Der ist begeistert. Das macht ihm so einen Spaß. Und dann nehmen wir Puppen und spielen die Sachen nach. Jetzt haben wir, was ich, den armen Samariter nachgespielt und da wurde dann drauf gedroschen und alles, was dazugehört. Aber er kriegt jetzt Spaß auf eine ganz spielerische Art und Weise an Gott. Aber mir war es gut, mir hat es gut getan. Ich brauche eine Vision. Wo will ich denn hin? Oder will ich so trocken weitermachen? Wir lesen haben unsere Bibel. Und nach 10 Jahren sagt er dann, ach komm, das langweilige Kram, lassen wir das lieber. Also eine Vision zu haben. Auch für unsere Familie haben wir uns überlegt, für die, unsere Ehe. Ja, wir wollen irgendwie, wollen uns kennenlernen, wir wollen weiterkommen. Unsere Beziehung zu Gott wollen wir weiterkommen. Auch in unserer Ehe untereinander, da in unserer gemeinsamen Beziehung zu Gott. Und wir haben uns haben so einen Kurs angefangen, für uns selber so einen Kurs durchzumachen. Und da haben wir gemerkt, ja, der Kurs ist gut, und das, aber wir brauchen irgendwas anderes. Haben uns noch so ein Buch besorgt, das heißt Eheseminar mit Pfiff. Das ist total witziges, sehr, sehr witziges Buch. Ich werde mal hier und da mal ein paar Passagen vorlesen. Lacht man sich echt schlapp. Aber das tut gut, sich überlegen, wow, wir wollen, wo wollen wir denn hin mit unserer Ehe? Wo wollen wir als Familie mal hin? Was definiert uns als Familie? Du sollst dich konkrete Visionen machen. Eine konkrete Vision hilft dir, konkrete Schritte zu machen, um dahin zu kommen. Alle schauen mich unglaublich an. Das funktioniert wirklich. Und was ich meine mit einer Vision für Gott aufbauen, weißt du, jeder, ich habe jetzt hier nicht die Standardversion, die müssen jetzt alle übernehmen für die Gemeinde. Ich werde meine Vision, meine persönliche Vision nachher erzählen. Soll ich inspirieren? Hoffe, dass ich inspiriert, aber deshalb mache ich auch zurück zu Gott. Eine Vision für eine Gemeinde ist einfach, dass ich mal zurückgehe zu Gott und mir anschaue, was ist eigentlich deine Vision, Gott? Wie stellst denn du dir Gemeinde vor? Wie siehst denn du unsere Gemeinde? Status quo momentan und was ist deine Vision für die Gemeinde? Also zurück zu Gott, um in die Zukunft zu denken. Hör dir mal meine persönliche Vision, die ich aus der Schrift für mich persönlich sehe, für unsere Gemeinde. Schlag mal auf in Jesaja Kapitel 11. Wie wünsche ich mir Gemeinde? Wie stelle ich mir Gemeinde vor? Oder wie sehe ich, dass das Gott das tut? Und was glaube ich, wie Gott sich die Gemeinde vorstellt? Und was motiviert mich? Was inspiriert mich da? Jesaja Kapitel 11, Vers 1 bis 10. Auf dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor. Ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm. Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Er erfüllt ihn mit dem Geist der Gottesfurcht. Er richtet nicht nach dem Augenschein und nicht nach dem Hörensagen entscheidet er, sondern er richtet die Hilflosen gerecht. Er entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt den Gewalttätigen mit dem Stock seines Wortes und tötet den Schuldigen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist sein Gürtel um seine Hüften, Treue der Gürtel um seinen Leib. Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bären freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter, das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Man tut nichts Böses mehr, man begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Wehr mit Wasser gefüllt ist. An jenem Tag wird es der Spross aus der Wurzel Isais sein, der entsteht als Zeichen für die Nationen. Die Völker suchen ihn auf, sein Wohnsitz ist prächtig. Hier ist eine Vision, die Jesaja ausmalt, über das zukünftige messianische Reich, über das Reich Gottes. Und es ist inspiriert und mich motiviert, dass man, wow, hey, wie denkst du über deine Gemeinde? Wie wird das sein? Für mich sehr inspirierend, Vers 1 bis 5, hier wird Jesus beschrieben. Es geht erstmal, das Zentrale ist Jesus Christus. Der Geist des Herrn lässt sich auf ihn wirken, der Geist der Weisheit, der Einsicht, des Rates, der Stärke, der Geist der Erkenntnis. Er ist das Zentrum der Gemeinde. Er ist der Mittelpunkt unserer Gemeinde. Unser Freund, unser Held, der mit uns ins Leben gehen will. Den wir anbeten. David hat letzte Woche über die Freundschaften geredet. Was ist das Ziel von der Freundschaft? Einander zu helfen, wie Christus zu werden. Dafür sind wir mal Christen geworden, für ihn, oder? Wegen ihm. Und dafür sitzen wir heute auch hier, wegen ihm. Natürlich sitzen wir hier wegen ihm. Christus, Jesus. Unser Held, unser Freund, der für uns gestorben ist. Er ist das Zentrum. So stelle ich mir die Gemeinde vor. Das ist das Zentrum, über dem wir reden, von dem wir schwärmen, den wir als Beispiel benutzen, um uns gegenseitig zu helfen. Jesus Christus als Zentrum. Dann wird weiterhin im Vers 6 bis Vers 8, das heißt hier Kalb und Löwe weiden zusammen, Kuh und Bären freuen sich an, hilft uns gerade momentan. Der Bär, der da unterwegs ist, scheint offensichtlich anders zu sein im Reich Gottes. Hier wird eine Familie beschrieben. Und es ist auch inspirierend, was hier sehr bildlich steht, ja, was sehr bildlich hier beschrieben ist, und sehr Paradoxe zusammengefügt werden. Aber das ist doch die Kraft, die das Kreuz hat, die Kraft, die Christus hat, die Kraft, die Liebe Gottes hat, uns zusammenzubringen. Ich meine, wie viele enge Freundschaften hätten wir wirklich, wenn wir keine Jünger wären? Da würden hier wahrscheinlich ein paar Leute weniger sitzen. Und hier würden weniger Leute miteinander reden, deutlich viel weniger Leute miteinander reden. Unterschiedlichster Couleur, unterschiedlichster Rasse, unterschiedlicher Bildung kommen zusammen. Und was verbindet uns? Die Liebe Christi. Das ist, was uns verbindet. Und das ist meine Vision von der Gemeinde, wirklich eine Gemeinde, die von Liebe Christi geprägt ist. Das heißt, der Einzelne annimmt, was Christus für ihn gemacht hat, und wir einander helfen, Christi Liebe zu sehen und auch Christi Liebe auszuleben. Viel von dem, was David letzte Woche gepredigt hat. Ich meine, das waren viele praktische Dinge. Das war Liebe. Das war Liebe in der Praxis umgesetzt. Zuhören, Grenzen setzen gehört auch dazu. Das Ziel von der Freundschaft definieren. Das ist Liebe praktisch umgesetzt. So, für mich ist das eine Vision von der Gemeinde, eine Gemeinde, die auffällt durch ihre radikale Liebe. Die auffällt, dass die einander lieben, dass die füreinander nah sind, dass sie eine Hingabe füreinander haben, dass sie füreinander aufstehen. Zu Liebe gehört für mich, und das kann auch mal Trost sein, das kann Ermutigung sein, das kann Zuhören sein, das kann geduldig sein, dazu gehört auch mal eine Ermahnung, das gehört auch eine Herausforderung, die sich lieben. Das ist meine Vision von der Gemeinde. Eine Gemeinde, wo Leute von außen kommen und sagen, hey, hier ist was anders. Und nicht, weil wir so toll sind, sondern weil man spürt, hier wirkt die Liebe Gottes. Weil wir motiviert sind von der Liebe Gottes. Und meine Überzeugung, wir wachsen dahin. Wir wachsen dahin. Wir sind in den letzten 4 Jahren schon da weitergekommen. Wir wachsen dahin, aber die Vision hilft mir zu überlegen, wow, was können die nächsten Schritte sein für mein Herz? Was können die nächsten Schritte sein für die Gemeinde? Und sehr inspirierend wieder in Vers 9 und 10, da heißt es, man tut nichts Böses mehr, man begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn. Da geht es wieder um Gott. Eine Gemeinde, die wächst in der Erkenntnis Gottes, die einen Hunger hat nach der Erkenntnis Gottes, wo wir über Gott reden, wo wir uns gegenseitig Schriftstellen vorlesen, uns ermutigen mit der Schrift, wo wir in der Gotteserkenntnis wachsen. Ich glaube, je mehr wir in der Gotteserkenntnis wachsen, desto reifer werden wir, ist meine feste Überzeugung. Wenn wir Liebe lernen wollen, müssen wir die Liebe Gottes verstehen lernen. Wenn wir dienen lernen wollen, müssen wir den Dienst Gottes verstehen lernen wollen. Wenn wir Klarheit haben wollen, über was ist gerecht, was nicht, muss man zu Gott gehen und sagen, Gott, was findest du gerecht und was nicht? Das wird man nur bei Gott finden. Also eine Gemeinde, die in der Erkenntnis Gottes immer weiter wächst. Und wie viel Potenzial, wenn man hier die Runde guckt, wie viel Potenzial, also wir haben alle einen Heiligen Geist, wir haben verschiedene Charaktere, verschiedene Stärken. Wenn du das mal zusammennimmst, wie viel Erkenntnis von Gott schon da ist. Ich glaube, wir können es noch viel mehr austauschen untereinander. Viel mehr die Erkenntnisse, die wir haben, auch weitergeben. Aber wie viel Erkenntnis schon da ist, wenn wir das mal alles nutzen. Sehr, sehr inspirierend. Römer Kapitel 12. Vers 1 bis 21. Hier wird auch eine Gemeinde beschrieben, auch eine Vision von mir, ein Traum von mir. Angesichts des Erbarmen Gottes ermahne ich euch, liebe Brüder, euch selbst als selbstständiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht der Welt an, sondern wandelt euch, erneuert euer Denken, damit ihr prüfen könnt und erkennen, was Gottes Wille ist. Was ihm gefällt, was gut und was vollkommen ist. Aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden von euch, strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein, jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Denn wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder denselben Dienst leisten, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Wir haben unterschiedliche Gaben, je nach der uns verliehenen Gnade. Hat einer die Gabe der prophetischen Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Hat einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre. Wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, der gebe ohne Hintergedanken. Wer Vorsteher ist, setzt sich eifrig ein. Wer Barmherzigkeit übt, der tue es eifrig. Eure Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse und haltet fest am Guten. Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig im Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Segnet eure Verfolger, segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden, seid eines Sinnes untereinander. Strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig. Haltet euch nicht selbst für weise und vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht, soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Brüder, sondern lasst Raum dem Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn ein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er durstet, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Da wird Gemeinde beschrieben. Da wird auch viel von dem beschrieben, was wir leben jeden Tag. Ist so. Da wird viel von dem beschrieben, was wir untereinander leben. Was ist das Zentrum? Für Kapitel 12, Vers 1 bis 2. Die Liebe Gottes, die Güte Gottes, die Gnade Gottes, die Motivation ist der Motor. Der Römerbrief ist eine Abhandlung über die Gnade Gottes. Er redet über die Heiden, er redet über die Juden, er diskutiert das Ganze mit dem Volk Israel und so weiter. Er redet über Taufe, den ganzen Kapitel vorher. Und dann fasst er zusammen angesichts der Gnade Gottes. Das ist der Motor. Die Liebe Gottes, die Liebe Christi, die Liebe des Auferstandenen ist der Motor. Wir sind ein Leib, wir sind viele Glieder. Wir haben in den letzten Monaten viel darüber geredet. Wir sind ein Leib, viele Glieder, wir haben verschiedene Aufgaben, verschiedene Stärken. Dies gilt einzubringen und wir wachsen darin. Mein Traum von der Gemeinde, meine Vision von der Gemeinde, wir haben noch ein paar Altlasten mitzutragen, das wissen wir, aber dass die uns nicht die ganze Zeit bremsen, sondern dass wir in die Schrift gehen und sagen, hey, wie gehen wir nach vorne, wie lernen wir das? Das, was David auch letzte Woche viel über die Beziehung geredet hat, ich glaube, das ist ein Bedürfnis für uns im Umgang miteinander, emotional reife Beziehungen. Zu überlegen, Mensch, wie können wir das in die Praxis umsetzen untereinander? Und ich möchte da persönlich eine Lanze brechen für die Kleingruppen, für die Bibelkreise, für die Familiengruppen. Das ist in der Bibel steht nirgendwo, jeder muss in der Familiengruppe sein. Wir sind frei. Frei zu entscheiden. Aber ich glaube, eine Familiengruppe ist ein Raum, wo man das klasse ausleben kann. Im Kleinen. Du kannst ja mit jedem hier Freund sein, du kannst ja mit jedem dienen, du kannst ja mit jedem helfen, du kannst ja jeden kennen. Aber eine Kleingruppe ist ein toller Raum, wo man das ausleben kann. Eine kleine Gruppe kannst du eine Vision aufbauen. Mensch, wo wird unsere Gruppe mal sein in 2 Jahren? Wo wollen wir mal sein? Wo wollen wir hinwachsen? Mensch, wie können wir Liebe umsetzen? Mensch, was haben wir gelernt über, wo sollten wir mehr Grenzen setzen? Wo sollten wir mehr Liebe üben? Die Dinge, die wir letzte Woche gehört haben. Mensch, wie können wir das in die Praxis umsetzen? Im Kleinen, das ist viel einfacher. Hier vorne, das hörst du einmal, aber im Kleinen das dann in die Praxis umsetzen. Das geschieht in einer kleinen Gruppe, das geschieht nicht von hier vorne. Realistisch ist 10%, I'm sorry, bleib hängen, von dem, was ich heute sage. Mehr nicht. Das Umsetzen, das wissen wir alle ganz genau, das passiert in der kleinen Gruppe. Das passiert in meiner persönlichen Zeit mit Gott, nämlich Überzeugung gewinnen, aber in der kleinen Gruppe, wo andere mir auch helfen, den Schritt nach vorne, den Schritt weiter zu gehen. Auch hier das Kennzeichen von der Gemeinde, eben verschiedene Gaben, aber auch Liebe. Ich meine, was hier ab Vers 9 geschrieben wird, ich meine, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Das ist doch ein herrlicher Satz. Das ist doch inspirierend. Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Dass nicht einer höher sein muss wie der andere, das ist anstrengend. Ich meine, wenn du die Gefühle hast, ich kenne die, du willst besser sein wie der andere, das ist so anstrengend. Aber die Demut zu haben, hey, wow, ich möchte echt, den anderen soll es echt gut gehen. Ich will dienen, ich habe so viel Liebe bekommen vom Herrn. Lass mich lieben, lass mich dienen. Ist doch inspirierend, ist doch motivierend. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Gewährt Gastfreundschaft. Das ist Liebe umgesetzt. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die gastfreundschaftlich ist untereinander. Die von Liebe geprägt ist. Wovon gegenseitig auch Achtung geprägt ist.
Und das ist nicht, wie wir natürlich denken. Wir denken nicht in Achtung, natürlich, unser Fleisch. Wir urteilen. Ich bin so. Wir urteilen über den anderen. Der ist so, der ist so, der macht dies, der macht das. Und wie ich weg von dem, hey, okay, die Brille des Auferstandenen. Wow, was bedeutet das? Wie sieht mein Bruder aus durch die Brille des Auferstandenen? Dann entsteht Achtung in uns. Voreinander. Ich möchte einen Gedanken, das ist eine Familie. Das ist einfach eine Familie, was hier beschrieben wird. Eine Familie, wie man miteinander umgeht. Ich möchte ein paar Gedanken, ein bisschen darüber reden, über die momentan nicht kommen oder nicht mehr kommen. Ich habe vor zwei Wochen ein paar Gedanken darüber zu äußert, möchte aber heute noch was dazu sagen. Auch die Fragen kommen, Mensch, wie geht man denn damit um? Könnt ihr nicht mehr sagen, wer nicht mehr kommt? Sozusagen könnt ihr mal eine Liste vorlesen, wer dann nicht mehr kommt und so weiter. Und wir haben uns Gedanken gemacht darüber und definitiv werden keine Liste vorlesen. Über Leute, die nicht kommen. Aber wir können hier aus Römer 12 was lernen, wie wir damit umgehen. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind, heißt es hier. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Manche brauchen momentan Heilung. Heilung brauchen sie. Und wir müssen ehrlich sein, wir sind geprägt auf unserer Vergangenheit. Wenn jemand nicht kommt, sind wir schnell bei diesen richtigen Gedanken. Der will nicht mehr, der will sein Herz nicht geben, der will nicht mitbauen. Warum sagt er nichts? Warum meldet er sich nicht? Warum macht er nichts? Was ist denn da los? Das ist eine Tendenz, die wir alle haben, auch viele von uns haben. Wir urteilen erst. Das heißt, ihr helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Manche brauchen Zeit der Heilung. Ich kann nochmal das Beispiel von der Dani. Die hat Heilung gebraucht. Und die hat es mal gebraucht, nicht zu einer Veranstaltung zu kommen. Ganz klar, nicht zu einer Veranstaltung zu kommen. Das hat ihr nicht geholfen. Die kommt aus einer Rolle, die hat jahrelang Verantwortung, die hat 7 Jahre für die Gemeinde gearbeitet, jahrelang Verantwortung getragen. Und aus dem herauszukommen, das hat ihr gut getan, zu sagen, hey, ich bin jetzt mal draußen, ich komme mal nicht zu den Veranstaltungen. Und zeitweise war das auch mal Zeit, wo sie gesagt hat, nee, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Das war für mich nicht immer leicht, kann ich dir ehrlich sagen. Aber ich sagte, es war für mich genauso eine Schule, Demut zu lernen. Es war eine Schule, Geduld zu lernen und bedingungslos zu lieben. Die Frage für mich war, Micha, hey, was würde Jesus an deiner Stelle tun? Wie würde er dienen? Wie würde er lieben? Ich musste lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen, mit diesem Urteilen und so weiter, mit den Ängsten. Und ich bin sehr dankbar für die Zeit, ehrlich. Und sie hat es gebraucht. Und ihr geht es mit Gott besser denn je. Besser denn je. Sie baut an ihrer Beziehung Gott. Sie ist glücklich mit Gott. Sie lernt einige Dinge ganz neu. Lernt umdenken. Und das hat mir auch geholfen, die Sachen, die sie durchgegangen ist, zu überlegen, wow, mal neu wieder nachzudenken. Nicht so, okay, wie gehe ich mit der Sache um, weil ich das so 10 Jahre lang gelernt habe, weil das so in mir drin ist, sondern zurückzutreten, okay, Gott, wie denkst denn du jetzt darüber? Wenn man Schuldgefühle hat, ist es wirklich ein berechtigtes Schuldgefühl? Dann muss ich zurückdrehen und sagen, Gott, was denkst denn du dazu? Und gerade auch für sie, die lange in Verantwortung gestanden ist, sie war so geprägt davon, ich muss mich um alle kümmern. Das war so tief in ihr drin, dieses Denken, ich bin verantwortlich, ich muss. Und dann sie war aber eine Seelsorgerin, die hat gesagt, okay, jetzt überlegen Sie nochmal, ist es Gott, der das zu Ihnen sagt? Oder was ist das? Und dann hat sie hingesetzt, hat überlegt, okay, Gott, wie bist du? Darüber gebetet, gelesen, studiert. Nee, das ist nicht Gott. Da muss man ausdifferenzieren, raussuchen, was ist wirklich göttlich und was nicht. Und die Zeit war wichtig, dass sie mal nicht zur Veranstaltung kommt. Jetzt kommt sie wieder und sie kommt gerne. Heute kann sie leider nicht, weil Julchen krank ist. Na, sie kommt gerne. So, und das ist wichtig, also für mich war es wichtig zu lernen, eine Haltung von bedingungsloser Liebe, von Glauben, von Zuversicht, von Nicht-Urteilen über meine Frau. Nicht-Verurteilen. Sondern dann beten gehen. Ich bete aber, dass dein Glaube nicht aufhöre. Hat Jesus selber gebetet über Petrus. Ich bete, dass dein Glaube nicht aufhöre. So, vielleicht gehen ein paar Geschwister schon durch den Kopf, die nicht kommen. Und denk mal darüber nach. Also zuerst sollte unsere Herzenseinstellung, sollte man darüber nachdenken. Und Leute gehen aus verschiedensten Gründen. Manche haben wirklich keine Lust mehr auf Gott. Die gehen auch. Manche brauchen auch, ich meine, das muss man auch sehen, manche brauchen auch mal, hey Leute, du, da gehst du in eine völlig falsche Richtung. Also das heißt jetzt nicht so, Gnade und Liebe heißt es nicht so, ich sage gar nichts mehr und alles ist okay. Aber was eine Tür öffnet, ist erstmal zuhören. Mitgefühl, verstehen wollen, einen Vertrauensvorschuss dem anderen geben. Ein Vertrauensvorschuss. Das hilft. Dann ist eine Tür offen, wo du auch mal was sagen kannst, du, ich glaube, da gehst du in eine falsche Richtung. Du, mir kommt die und die Bibelstelle in den Sinn. Überleg doch mal, denk doch mal drüber nach, bet doch mal drüber über diese Bibelstelle. Die stimmt mich bedenklich. Vielleicht betest du noch mal drüber, lass uns noch mal reden in der Woche. Aber eben, erstmal ist die Herzenseinstellung, wow. Lass uns erstmal schauen. Braucht jemand Heilung? Was ist überhaupt los? Und ich habe da vor 2 Wochen auch drüber geredet, wir sind schnell am Reden dann. Hast schon gehört, weißt du von dem, warum kommt denn der nicht mehr? Weiß ich auch nicht, ich habe mal das und das Gerücht gehört und dies. So sind wir Menschen, hey, so sind wir. Aber wir lernen das auch zu stoppen und zu sagen, hey, ich gehe hin und frage denjenigen einfach. Das ist auch bewusst, warum wir von vorne jetzt sagen, der kommt nicht mehr und der kommt nicht mehr und der kommt aus dem Boot nicht mehr. Wir sind alles erwachsene Leute. Wir sind alles Geschwister, Schwestern und Brüder. Und wir sollen einfach den Mut haben, wenn es wirklich vom Herzen interessiert, warum jemand nicht mehr kommt. Wenn es das Herz ist, ich möchte ihm helfen, es interessiert mich als Bruder, dann geh hin und frag ihn. Geh hin und sag, Mensch, ich möchte mal mit dem Kaffee trinken gehen, ich habe dich vermisst, ich sehe dich nicht. Und ich möchte uns so ermutigen, das auch zu tun. Ich meine, wir haben nicht jeder alle Beziehungen zu allen. So, aber es sind doch viele, wenn wir durch die Runde schaue, da sind alle abgedeckt mit Beziehungen, die momentan nicht kommen. Und wenn diejenigen sagen, ich gehe hin und ich rede, ich spreche, Jesus ist klasse, Jesus war super. Ich meine, egal aus welchen Gründen Leute gehen wollten, einige Leute sind gesagt, hey, das ist zu hart, wir gehen wieder. Ich will nicht auf die Gründe eingehen. Aber Jesus ist klasse, er dreht sich rum zu seinen Jüngern und sagt, okay, was ist mit euch, ich wollte auch gehen. Das ist so ehrlich. Unabhängig von dem Grund, warum sie jetzt gegangen sind. Ich will da kein Urteil drüber fällen. Aber das ist so ehrlich, wie Jesus einfach fragt. Lass uns ehrlich sein. Lass uns mit den Geschwistern einfach reden, die Liebe haben, mit ihnen zu reden. Und ich sage ganz ehrlich, Bernhard und ich, wir können nicht jedem helfen. Ganz definitiv. Wir treffen uns gerade mit vielen, wir reden mit vielen, das haben wir angefangen. Aber wir schaffen das nicht. Sehe ich auch nicht unsere Aufgabe drin, das zu tun. Wir sind eine Familie, wir sind eine Gemeinde, wir machen das gemeinsam. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Das ist eine Vision. Das ist eine tolle Gelegenheit für uns zu lernen. Das ist nicht so leicht. Klar, das löst einige Gefühle aus. Das ist manchmal, wie rede ich mit dem? Und Unsicherheiten. Über diese Sachen kann man alle sprechen. Aber das ist eine Gelegenheit auch für uns, mehr wie Christus zu werden. In Liebe, Demut und bedingungsloser Liebe zu wachsen. Das sieht es auch als eine Chance an. Das ist inspirierend. Und was ist, wenn wir das lernen und in einem Jahr zurücksagen und sagen, wow, wir haben echt gelernt, mehr zu lieben. Und ich, ehrlich gesagt, meine persönliche Überzeugung ist, da kommen einige zurück. Sicher nicht alle, aber ich glaube, dass einige zurückkommen. Wenn sie von uns Liebe spüren. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Zurück in die Zukunft. So, geh zurück zu Gott. Geh zurück zum Auferstanden. Nimm die Brille des Auferstanden und sag, okay, wie sieht mein Leben durch die Brille des Auferstanden aus? Okay, wo möchte ich in 5 Jahren mal sein? Durch die Brille des Auferstandenen. Wo wird mein Bibelkreis sein in den nächsten 2 Jahren? Durch die Brille des Auferstandenen. Mensch, die Gemeinde, wo wird sie sein? Wo soll sie hin? Was kann ich dazu beitragen? Am Schluss eine Bibelstelle im Johannes Kapitel 7. Vers 38. Da heißt es, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Ich kann nicht sagen, was in dem Detail alles genau heißt. Aber was ich spüre für mich selber, es macht einen Unterschied, ob ich von der Auferstehung weiß oder ob ich sie glaube. Es macht einen Unterschied. Ob ich schon weiß, irgendwo, ja, Jesus ist auferstanden, aber meine Probleme. Oder ob ich sage, wow, Christus ist auferstanden und durch diese Brille schaue ich mir mein Leben an. Das macht einen Unterschied. Und dann fließt was aus dir. Nämlich lebendiges Wasser. Ich möchte zum Abendmahl nochmal zurückgehen zu den Emmausjüngern in Lukas Kapitel 24. Die haben den Auferstanden, die wussten, er ist auferstanden, aber die haben ihn nicht vor Augen gehabt. Und es ist inspirierend, was ihnen letztendlich geholfen hat, ihn wieder vor Augen zu haben, war das Abendmahl, was Jesus mit ihnen gefeiert hat. Er hat das Abendmahl mit ihnen gefeiert. Das heißt in Vers 30. Und als er bei ihnen zu Tisch war, nahm er das Brot, er sprach den Lobpreis, brach das Brot und er gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf. Und sie erkannten ihn, denn sie sahen ihn nicht mehr. Da sagten zueinander, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns rede und uns den Sinn der Schrift erschloss. Da hat schon was gebrannt, so wow, ja stimmt, das ist eigentlich logisch, das ist eigentlich klar. Und im Abendmahl haben sie verstanden, wow, der ist wirklich für mich gestorben, der ist für mich auferstanden. Und ich wünsche uns jetzt so ein Abendmahl, dass wir uns daran erinnern, der Auferstandene, das ist nicht nur eine Wissenssache, sondern er ist für dich gestorben und ist für dich auferstanden. Amen. Lass uns miteinander beten.